Ich wünsche dir einen wunderschönen guten Morgen oder guten Mittag oder guten Abend, wie immer auch dein Tag gerade sein mag. Und ich möchte dir heute einen Podcast machen zu einem buddhistischen Thema. Und ich habe schon in anderen Podcasts erwähnt, dass es einen Buddhisten gibt, den ich sehr schätze und dessen Vorträge ich sehr gern mir anhöre, weil ich die einfach so lebensnah finde und ja, so angenehm formuliert. Und das ist Lama Tillmann. Der arbeitet seit, ich weiß nicht wie viele Jahren, 10 Jahren oder so in der Ausbildung von buddhistischen Mönchen. Also der hat sehr viel Erfahrung damit, welche Wege diese buddhistischen Meister auch durchgehen, also durchlaufen. Und war selber jahrelang im Kloster und übersetzt mittlerweile ganz viele Bücher ins Französische und ins Englische und ins Deutsche. Und ja, ein Video, das ich kürzlich von ihm gefunden habe auf YouTube, das heißt Das Herz öffnen, Freude entwickeln. Und ich kann es dir auch sehr empfehlen, das nochmal nachzuhören, weil das ist eigentlich ein sehr langes Video und am Ende kommen auch nochmal ganz viele Fragen aus dem Publikum, die er dann total weise beantwortet. Aber damit es jetzt hier nicht zu lang wird, habe ich die Fragen jetzt nicht aufgenommen, sondern nur noch eine werde ich wahrscheinlich noch formulieren und die Antwort dazu geben und die anderen habe ich aber einfach weggelassen. Er beginnt seinen Vortrag so, dass er sagt, er berät ja oft eben Mönche in ihrer Ausbildung und nach jedem Gespräch, wenn ein neuer Gesprächspartner gerade in den Raum kommt, muss er wieder sein Herz öffnen und einfach komplett anwesend sein. Es ist natürlich naheliegend, dass es passieren könnte, dass er noch dem nachhängt, was gerade im letzten Gespräch abgelaufen ist. Aber er sagt eben, das ist genau das, was eben nicht sein sollte, sondern ich soll in dem Gespräch beim neuen Gegenüber wieder komplett mein Herz öffnen, was so viel bedeutet wie einfach im Hier und Jetzt ganz anwesend zu sein und alle Erwartungen loszulassen, die das Gespräch mit sich bringen könnten und sich auf den Gegenüber komplett einzulassen, also auf das einzulassen, was jetzt alles kommt. Ja, also dann nochmal so zusammengefasst, das offene Herz bedeutet eben, dass man so eine Präsenz aufbaut im jetzigen Augenblick. Und das bedeutet nicht nur für kurze Zeit, mal ja, jetzt bin ich mal kurz präsent und öffne mal mein Herz, sondern er meint, es ist eben so eine Lebenspraxis. Also in jedem Augenblick immer wieder zu schauen, dass man ins Hier und Jetzt kommt, und die Erwartungen an das Hier und Jetzt loslässt und einfach anwesend ist und schaut, was sich praktisch, ja, was sich ergibt und was im Herz berührt wird und wie ich mich dabei fühle. Also das offene Herz und die Präsenz im jetzigen Augenblick, die sind wie ein Paar, sagt er, die gehören einfach zusammen. Und das überschneidet sich auch, das ist jetzt eine Anmerkung von mir, mit dem, was Eckhart Tolle immer wieder sagt und nach seinem Erwachen vor allem, dass er sagt, die Erlösung und das höchste Glück ist, wenn man halt spürt, wie es ist, einfach in der Gegenwart immer zu sein. Also weder in der Vergangenheit, der Vergangenheit nachzuschwelgen, noch der Zukunft anzuhängen, sondern einfach anwesend zu sein. Jetzt wurde ich gerade unterbrochen. Ich hoffe, es ist trotzdem logisch, wie es jetzt weitergeht. Und zwar meint er eben nochmal, also die Übung, die es immer zu machen gilt, ist beim Zuhören einfach achtsam in der Gegenwart zu sein. Also den Atem zu spüren. Die Sitzposition, vielleicht wie fühlt sich's an, gerade auf der Unterlage zu sein und offen für das sein, was außenrum ist, also für die Geräusche, für die Leute, die um einen rum sind. Ach so, und er hat es im Vortrag auch gemacht, dass er den Zuhörern eben angeboten hat, dass sie einfach jetzt beim Zuhören auch versuchen sollen, offen zu sein, also ohne zu erwarten, ohne Erwartungen zu haben an den Vortrag, wie der verlaufen soll, sondern einfach anwesend zu sein und das Herz zu öffnen für alle Anwesen außenrum, für alles, was aufkommt. Und das könntest du jetzt beim Zuhören ebenso machen. Ja, also es ist eben diese Bereitschaft, für alles offen zu sein. Und es reicht eben, sagt er, nicht nur einmal am Tag kurz zu üben, sondern es muss halt immer wieder in jedem Augenblick neu erschaffen werden. Also zum Beispiel, wenn ich meine Eltern besuche, dann nicht nur am ersten Tag zu sagen, ja, heute bin ich mal ganz offen, aber ab morgen wäre ich dann wieder härter oder verschließe wieder mein Herz, das ist es eben nicht, sondern immer wieder diese Grundhaltung von es komme, was wolle und ich bin bereit dafür, das alles anzunehmen. Also das Gegenteil von von dem wir eben, wenn er jetzt sagt, er geht in den Vortrag als Vortragender rein und sagt eben schon so innerlich oder zu den Teilnehmern sogar direkt, also stellt bitte nur Fragen, die angenehm für mich sind. Alles, was unangenehm ist oder die Fragen, die ich vielleicht nicht richtig beantworten kann, die bitte stellt gar nicht. Dann ist schon sein Geist von vornherein selektiv. Also ich bin praktisch nicht mehr offen, sondern ich sortiere schon aus, was ich haben will und was ich nicht haben will und bin dementsprechend dann auch enttäuscht oder sauer oder ängstlich, wenn was kommt, was ich ja vorher schon ausgeklammert habe. Oder die Teilnehmer, die vielleicht die Erwartung vor dem Kurs haben, hoffentlich kommt diesmal kein Querschießer, der eben total komische Fragen stellt oder den Abend den Bach runtergehen lässt. Trotzdem ist das beides, diese Grundhaltung, supermenschlich, sagt er. Also, dass man etwas ausklammern will. Zum Beispiel, ich komme von der Arbeit nach Hause und ich habe die Hoffnung, dass ich eine schöne Zeit mit meiner Familie verbringe und dass ein bestimmtes Thema nicht angeschnitten wird, das für mich so das Reizthema ist. Da hat jeder mit Sicherheit so seine eigene Erfahrung, wo man sagt, so, okay, dieses Thema, wenn das angesprochen wird, dann ist wirklich bei mir der Ofen aus, dann gehe ich in die Luft oder dann habe ich schon gar keine Lust mehr auf den schönen Abend. Und diese Grundhaltung kennt bestimmt jeder, aber dass ich es da trotzdem schaffe, eben mein Herz zu öffnen und sagen, ja, ganz egal, auch wenn dieses Thema angeschnitten wird oder wenn diese Situation aufkommt, ich versuche einfach, mein Herz trotzdem offen zu halten und durch das durchzugehen. Da es also allen Menschen passiert, permanent, sagt er, ist jetzt der zweite Schritt, wie komme ich aus diesem Ganzen, aus dieser Verwicklung raus, aus dieser Situation raus. Und da meint er, dass diese ganzen erwachten Meister das folgendermaßen lehren. Man soll nicht nachdenken, was einen jetzt aufregt genau. Also zum Beispiel dieses Reizthema, jetzt spricht der oder die das schon wieder an und das nervt mich so, weil, gar nicht in dieses Kopfkino reinkommen, wie ich das immer formuliere, in das Nachdenken praktisch, in das Rationale, sondern einfach nur spüren, dass ich genervt bin. Also die Tatsache, dass im Körper irgendwas gerade abgeht, was mich aufbringt, was mich aufwühlt, das soll ich nur einfach spüren. Und dann sagt er, dann ist der nächste wichtige Schritt, durch die Situation durchzuatmen. Dadurch entsteht so eine Pause, eine Lücke praktisch, wo wieder neue Handlungsmöglichkeiten möglich sind. Also da sitzen erstmal, keine Reaktion am besten, gar nicht drauf anspringen, sondern einfach nur mal atmen. Und dann schlagen die erwachten Meister vor, dass man zurückgeht zur allereinfachsten Achtsamkeitsübung. Und es ist einfach die Tatsache, dass man den Körper spürt. Also vielleicht das Herzpochen wahrnimmt, die Anspannung im Körper, der Atem, der vielleicht schneller oder langsamer geht oder der stockt. Und das ist eigentlich so eine Art Trick, sagt er, diese Achtsamkeitsübung, dass man nur die Aufmerksamkeit total auf den Körper lenkt, das fokussiert, was da abgeht, weil damit ziehst du automatisch die Aufmerksamkeit ab von dem Thema, das jetzt im Kopf groß gekocht wird. Also wir sind praktisch nicht mehr bei der Tatsache, dass wir aufgewühlt sind. Entschuldigung, wir sind nur noch bei der Tatsache, dass wir aufgewühlt sind, aber nicht mehr bei dem, was durch was wir aufgewühlt wurden oder was jetzt das Thema eben ist, sondern einfach nur ein Annehmen des So-Seins. Er sagt dann nochmal so ein Beispiel, dass er jetzt gerade einfach zum Beispiel annimmt, dass er das Ganze mit keinen besseren Worten erklären kann, sondern spürt einfach nur nach, wie es sich jetzt anfühlt, dass er das Gefühl hat, das nicht besser erklären zu können. Und dann ist er wieder offen fürs Nächste. Und was kommt jetzt als Nächstes im Vortrag? Als weiterer wichtiger Grundschritt ist bei diesem, aus dieser Situation praktisch rauskommen, dass ich mich an die Grundhaltung erinnere, also an meine Grundhaltung, dass ich ja eigentlich nicht streiten will, dass ich eigentlich ein liebevoller, offener Mensch sein will, der das Herz geöffnet hält. Und durch diese Atempause, die ich ja da eingerichtet habe, wo ich die Aufmerksamkeit auf meinen Körper fokussiere, kann ich mich einfach wieder auf diese innere Motivation zurückbesinnen. Und an der muss ich mich auch so immer so entlanghandeln. Ich habe mir so vorgestellt, wie so ein Seil neben mir, wo ich mich daran festhalte und immer wieder daran erinnere, eben, ja, eigentlich will ich ja ein friedfertiger Mensch sein oder eigentlich will ich mich mit meinen Liebsten nicht streiten, sondern versuchen, die zu verstehen und mitfühlend zu sein. Und wenn mir das gelingt, ein bisschen, dann werde ich schon merken, wie so ein bisschen das Herz sich wieder öffnet. Und ja, und anstatt eben auf diese Trigger anzuspringen, halte ich das Herz so ein bisschen geöffnet und es ist so eine ganz kleine Brücke schon wieder geschlagen zwischen mir und dem Gegenüber. Und Lama Tillmann sagt, wenn ich das als Lebensübung habe, also in jeder Situation immer wieder auf das achte, dann ist das der Weg zum Erwachen. Und wir entdecken dann immer wieder weitere Geisteszustände und es entsteht eine bestimmte Freude. Das ist jetzt für mich total der wichtige Punkt, weil man könnte ja sagen, ja, was ist denn die Motivation dahinter, dass ich mich nur nicht streite und immer wieder dieses Herz öffne? Und er sagte, die Motivation muss von innen rauskommen. Da muss von so eine Freude an der Freude sein. Also ich werde, wenn ich diese Übung immer wieder mache, werde ich ziemlich schnell merken, dass da so eine gewisse Freude aufkommt, die die Meister als Freude an Schwierigkeiten nennen. Oder die buddhistische Schule auch immer wieder erwähnt als so eine ganz neue, tiefere Freude. Und ja, um diese Freude an den Schwierigkeiten überhaupt erfahren zu können, und das finde ich jetzt auch sehr, sehr wichtig, weil das klingt irgendwie so nett und einfach, sage ich mal, aber ich muss erstmal davor eine Grundhaltung auch haben, von dem, dass ich sage, ich nehme mich an mit allen meinen Schwierigkeiten und allen mit meinen Macken und mit allen meinen Triggern. Und das ist, glaube ich, so die Hauptübung, die Hauptschwierigkeit, weil oft, glaube ich, wollen wir genau das eben vertuschen, unsere Macken und unsere Schwierigkeiten und unsere negativen Gefühle. Aber wenn ich erstmal sage, so, dass ich bereit bin, mich mit allen Schattenseiten und mit allen Sonnenseiten zu sehen, dann kann erst dieser weitere Schritt gelingen, dass ich da mich einfach zurückfallen lasse auf die negativen Gefühle, die jetzt in dem Moment hochkommen. Also ich muss stark sein, mich mit meinen ganzen Ecken und Kanten anzunehmen und mich mit denen zu konfrontieren und ja, das einfach so dastehen zu lassen. Und das Ziel wäre dann, sich zu freuen, wenn man es schafft, in schwierigen Situationen sich auch immer wieder neu kennenzulernen und das Herz zu öffnen. Und er sagt selber, dass er es einfach nur bestätigen kann, dass es in seiner ganzen buddhistischen Praxis immer wieder erfahren hat, dass es so eine ganz tiefe Freude wird und vor allem auch dann der Motor eigentlich für alles weitere Arbeiten, immer wieder an dieser Freude, sich zu erfreuen, dass man sich selber besser kennenlernt, dass man neue Schattenseite kennengelernt hat und die langsam bereinigen kann und in sich als Teil integrieren kann. Und er sagt aus seiner eigenen Erfahrung auch, ich habe es gelernt oder erfahren, dass immer wenn meine Emotionen am stärksten anspringen, dann hat es was mit meinen Anteilen zu tun. Weil man denkt ja dann immer schnell, ah, das ist, weil der andere hat das und das gemacht, deswegen bin ich jetzt wütend oder traurig oder enttäuscht und so. Aber es ist ein ganz klarer Anzeiger, dass es eben mit meinen Mustern zu tun hat, mit Dingen, die ich bei mir vertuschen will oder die ich nicht wahrhaben will. Und nochmal so als Schlüsselsatz, immer wenn ich so einen Satz in mir spüre, so will ich nicht sein oder so kann man doch gar nicht sein, dann ist das ein Zeichen, dass hier ein blinder Fleck ist auf dem Weg. Und auf dem Weg der Meditationspraxis lernt man das immer mehr zu erkennen. Und dass eben alle Menschen einfach ganz viele Schattenseiten haben, auch wenn wir denken, wir haben die nicht und es haben nur die anderen, dann werden wir, wenn wir ganz tief schauen, auch erkennen, dass bei uns den Arroganten oder die Arrogante gibt oder die Stolze oder den Rivalen oder die Eifersüchtige oder den Teil, der auch ein bisschen lügt oder ein Betrüger ist und so weiter und so fort. Und wenn ich nicht erkenne und annehme, dass in jedem Menschen alle Anteile vorhanden sind, dann sind dem Mitgefühl noch Handschellen angelegt, sagt er. Also das ist eben die wichtige Grundvoraussetzung, dass ich das einfach annehme, dass auch in mir diese Schattenseiten da sind. Und ich kann mich nicht einfühlen in andere, wenn ich diese Anteile noch nicht selbst bei mir erspürt habe. Das habe ich mir auch nochmal unterstrichen, den Satz, weil das kennt man vielleicht selber bei sich, dass wenn man so nur so einen Zipfel von irgendwas erlebt hat, zum Beispiel Fällt gar kein Beispiel ein. Zum Beispiel dieses vielleicht Lügen oder so, dass man Lügen erstmal total verurteilt. Aber wenn man ganz ehrlich zu sich ist und sagt so, ah, ich habe da eigentlich schon mal manchmal die Not erspürt, wo ich Notlügen benutzt habe und wo Motivation da war, dass ich keine andere Lösung sah und lügen musste, dann kann man das einfach potenzieren, diese kleine Erfahrung potenzieren und dann sich vielleicht vorstellen, warum jemand komplett in Lügen sich verstrickt hat in seinem Leben. Also es reicht eben, wenn man eben einen kleinen Zipfel von dieser Emotion passt, um sich dann in den anderen rein versetzen zu können. Und er sagt, eine wichtige Praxis in der buddhistischen Ausbildung ist dann auch, dass man sich selbst in andere reinversetzen lernt, und zwar sich und andere austauschen. Das ist super schwierig, vor allem bei Personen, wo man sagt, boah, das Verhalten kann ich überhaupt nachvollziehen, das würde ich niemals machen und das ist nicht akzeptabel, das ist sogar, die haben nicht einmal Mitgefühl verdient, dass man da dann gerade immer wieder üben kann und sagt, das ist jetzt die größte Praxis. Also, dass man versucht, einfach so ganz leicht nachzuspüren, was hat den Menschen dazu gebracht, dass er diese Handlung vollzieht. Mir ist da auch nochmal so das Beispiel eingefallen aus meinem Schulalltag oder aus einer pädagogischen Praxis, dass wenn ich zum Beispiel eine Lehrerin bin, die nie versucht, das Verhalten von Schülern, vor allem von schwierigen Schülern, zu verstehen, dann wird sie vermutlich auf Dauer sehr hart werden und ihr Herz sehr verschließen und vielleicht mit Strafen und mit Disziplinmaßnahmen ständig andrücken müssen. Aber wenn es ein Lehrer ist, der immer wieder versucht zu verstehen, warum ein in Anführungszeichen schwieriger Schüler dieses Verhalten an den Tag legt, dann wird sie vermutlich sehr, sehr liebevoll und mitfühlend sein und versuchen, andere angenehme Lösungsvorschläge zu finden für beide Parteien. Und aus der westlichen Psychologie geht hervor, dass die Grundannahme, dass jedes Verhalten, auch wenn es noch so abwegig sein, weil immer einen Grund hat. Also es ist immer irgendein Grund vorhanden, warum dieses Verhalten an den Tag gelegt wird. Und erst wenn ich diese Übung vollzogen habe, also diese Übung des Mitgefühls, die im Buddhismus geübt wird, also zu erspüren und zu versuchen, was der Gegenüber gerade gefühlt oder was ihn bewegt, dann kann ich eventuell Hilfe anbieten und unterstützend da sein. Ich kann die Hilfe dann auch wieder zurückziehen oder ich kann auch sagen, das ist anscheinend nicht die richtige Hilfe, aber ich kann einfach anwesend sein und nur durch diesen Raum, der entsteht, durch dieses Erspüren, wie es dem anderen gerade geht, ist schon der Großteil wie soll ich sagen, der menschlichen Arbeit passiert, also dass ich für den anderen anwesend bin und versuche, ihn in seinem Leid zu verstehen. Er hat dann nochmal so das bisschen bildlich dargestellt, dass er eben sagt, das ist eben die grundlegende Übung des Mitgefühls im Buddhismus, dass ich auch immer wieder bei neuen Menschen versuche, diese Tore zu öffnen. Also dass ich praktisch nicht die Schotten von meinem Herzen immer wieder sofort dok, 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 dok zuschließe, sondern die wieder offen halte und sage, okay, auch für diesen Menschen, den lasse ich in mein Herz rein. Und ich selektiere nicht aus und sage, also der hat es gar nicht verdient oder da mache ich gleich mal das Herz zu. Und der muss draußen stehen bleiben und der darf vielleicht rein. Also es muss so ein durchlässiger Raum entstehen und jeder darf in diesen Raum rein. Man darf eben dabei dann nicht wählerisch sein und diese inneren Tore wieder geschlossen halten. Aber er sagt auch ganz klar, das passiert bei 90% aller Menschen vermutlich, dass die einfach immer das Herz so halb offen halten oder nur selektiv für manche offen halten und nur manchmal, aber meistens ist es immer so geschlossen. Also es ist so ein selektives Mitgefühl und es wählt aus, wer Platz für Mitgefühl bekommt und wer nicht. Oder bei manchen Menschen, wie ich vorher schon gesagt habe, verbiete ich mir sogar Mitgefühl. Also wenn jemand so respektlos oder unerzogen oder sonst was ist, da kann man nicht einmal Mitgefühl, da darf man gar kein Mitgefühl aufbringen. Und er sagt auch, da ist ganz wichtig zu unterscheiden, dass das nicht heißt, dass ich von jedem Menschen die Handlungen als gut heiße, sondern ganz im Gegenteil. Ich versuche eigentlich nur zu verstehen, wie es zu solchen Handlungen kommt. Aber das heißt nicht, dass ich sie rechtfertige oder eben als okay annehme. Und nur wenn ich das eben verstehe, wie es zu solchen Handlungen kommt, dann kann ich erst helfen. Und in dem Beispiel mit der Lehrerin, dann kann ich erst eben versuchen, andere Lösungsvorschläge zu finden. Weil wenn ich vielleicht eine Lehrkraft bin, die sagt eben, das ist ein unakzeptables Verhalten, das ist schrecklich und so und gar kein Verständnis aufbringe, warum dieses Verhalten vielleicht entsteht, dann werde ich höchstwahrscheinlich eben zu Mitteln greifen, die den anderen in seiner Not eigentlich alleine lassen und einfach nur auf Härte und Disziplin aus sind. Um diesen ganzen Prozess machen zu können, sagt er, muss ich auch meine eigenen Ängste kennen. Also die Ängste, die im Ich bei allen vorhanden sind. Und das sind meist so Sachen wie eine Angst vor Kritik, eine Angst, niedergemacht zu werden, eine Angst, ausgenutzt zu werden, manipuliert zu werden, alleine zu sein oder bloßgestellt zu werden. Wir kennen es vielleicht auch, wenn jemand richtig aggressiv ist und wir gucken mal wirklich dahinter, hinter dieser Aggressivität, dann ist es meistens ganz im Ursprung wieder eine Angst, die vielleicht eine Angst auf Verletzungen zeigt oder eine Angst auf bloßgestellt zu werden zeigt. Und so werden halt einfach die Gewehre praktisch oder das Geschütz hochgefahren, um im Angriff überzugehen, damit ich halt nicht verletzt werde. Und er behauptet, ich kann erst ein Gefühl beim anderen erspüren, wenn ich es bei mir selbst kenne. Oder durch vielleicht Bücher oder Filme oder es erahnen kann. Und rät dann auch mal da reinzuspüren, ob diese These denn, die er da aufstellt, ob die denn wahr ist. Für mich war es wahr, ich habe reingespürt und ich finde, das ist wirklich, ja, das ist richtig. Erst wenn man es mal selber irgendwie in irgendeiner Situation ein bisschen erspürt hat, dann kann man manchmal verstehen, warum man andere so handelt. Und jetzt kommt der wichtige Vorsatz. Also ich möchte mein Leben mit geöffneten Herzen leben. Das muss so mal der Grundvorsatz sein. Und er sagt, ich kannte die Freude vorher nicht, in schwierigen Situationen mit Freude diesen zu begegnen und eventuell vom Leid der anderen etwas geteilt zu haben. Und nur das Mitfühlen reicht eigentlich schon, um das Leid zu teilen. Er sagt aus seiner Praxis heraus, diese Freude, die dann aufkommt, also die Freude auch an Schwierigkeiten zu wachsen, die wird dann eigentlich ein Selbstläufer. Die wird immer größer und immer stärker und es wird der Motor fürs Weiterüben. Dann will man automatisch mit dieser absoluten Offenheit leben und sogar mit dieser Offenheit sterben. Und wenn es weit geht, dann lösen sich die Schranken zwischen ich und du. Das fand ich jetzt nochmal einen interessanten Aspekt, dass es dann halt irgendwann eben bei den erwachten Meistern so weit geht, dass oder muss eigentlich so weit gehen. Ich kann das nämlich nur auflösen, glaube ich, oder ich kann nur immer so offen bleiben, wenn ich wegkomme von diesem Ich, also an diesem Festhalten. Also er sagt dann auch, dass man muss sich so weit öffnen, dass sich ein Ich, das sich für jemanden öffnet, praktisch irgendwann wegfällt und es wird so ein mittelpunktsloses Bewusstsein. Also so ein Gewahrsein, das nicht mehr ich ruft, also ich öffne mich jetzt für den anderen, ich bin jetzt einfühlsam, sondern es ist einfach so ein immerwährender Fluss und Strom, der einfach guckt, was kommt, immer wieder spürt, so, ah, das ist ja interessant, jetzt kommt das und das Gefühl hoch oder diese Emotion oder diese Situation bahnt sich jetzt an und jetzt löst sich auf und jetzt wird stärker und jetzt wird schwächter. Also der Erwachte, der hat ein Mitgefühl praktisch ohne Subjekt oder ohne Bezugspunkt. Und das verstrickt sich dadurch dann nämlich nicht mehr in Bewertungen. Und das ist nämlich das, was die Buddhisten auch sagen, wenn sobald ein Ich vorhanden ist, das habe ich in anderen Podcasts schon mal erwähnt, weil das ist, finde ich, ein bisschen schwer zu verstehen, was die damit meinen, dass man kein Ich mehr hat. Sobald ein Ich vorhanden ist, ist Leid vorhanden, sagen sie im Buddhismus immer. Und wenn man es mal wirklich überprüft, dann stimmt es. Wenn ich vorhanden ist, dann hat es automatisch Meinungen, dann hat es Einteilung von Gut und Böse, von das ist okay, das ist nicht okay. Das kann ich annehmen oder akzeptieren, das kann ich nicht annehmen. Und dadurch selektiert es immer. Und er sagt halt, das wäre das Gegenteil von dem, es ist nur einfach ein Wahrnehmen, was passiert und nicht mehr ein Verstricken in Mustern oder ein Kampf vielleicht gegen irgendwelche Windmühlen. So, das kann ich jetzt wirklich gar nicht annehmen, das muss jetzt gebannt werden, das muss geändert werden und so, sondern es ist einfach nur ein immerwährender Strom von Gefühlen. Und der große Motor von allen Menschen, behauptet er, ist diese Trennung eigentlich zu überwinden, diese Trennung von du und ich und von, von einem Gegenüber und von einem Selbst, sondern einfach dieses Einssein wollen. Das wird auch in vielen spirituellen Kreisen immer so erwähnt, dass es eigentlich so ein Grund, so eine ganz, ganz tiefe Motor von allen Menschen ist, in diese Einssein zu kommen, in diese Verbundenheit zu kommen. Und bloß die Mittel sind eben anders, wie man da hinkommt. Der eine denkt, er schafft es vielleicht durch Selektieren, durch Aussortieren, durch Annehmen und Nicht-Annehmen. Und der Buddhismus sagt eben, der wahre Weg ist halt dieses immer wieder Herzensöffnen, Herzensöffnenspraxis. Also diese Freude, diese innere Freude, von der er spricht, die so der Hauptmotor ist, die ist automatisch vorhanden in allen Menschen. Und die kommt ganz automatisch nach oben, sagt er, wenn eben die Abwesenheit von begrenzten Mustern da ist. Das ist so eine Serene, sagt er, es ist ein französisches Wort, und auf Deutsch könnte es vielleicht so sein, heiter gelassen. Also keine schreiende, laute Freude, sondern so eine stille, stille angenehme Freude, die aufkommt, wenn diese Schranken wegfallen, diese Denkmuster wegfallen und und man einfach so annehmen kann. Und jetzt zum Abschluss möchte ich noch eine Frage erwähnen aus dem Publikum, die bei mir auch so aufkam. Und es war so die Angst, dass ich dann eben manipulierbar bin oder dass ich dann verletzbar bin. Und das finde ich eine sehr berechtigte Frage. Und er hat das auch so gesehen. Er hat gesagt, das ist absolut berechtigt, diese Frage. Und es ist auch so, man ist viel verletzbarer, sagt er. Und es ist so lange ich noch auf dem Weg bin, also solange dieses Ich immer noch stark vorhanden ist, dann ist man immer wieder verletzbar, weil dann ist immer wieder diese Angst vor Kritik vorhanden, diese Angst vom Bloßstellen vorhanden, weil ich immer noch an diesem Ich festhalte. Also wie macht man das, sagt er. Er sagt zwei Sachen. Das eine ist, immer wieder das Herz offen halten, und zwar ohne Erwartungen, ohne Hoffnungen. Also ein Kind hat so vielleicht so eine naive Glauben, dass wenn ich nur lieb bin und wenn ich jemand liebe, meine Mama und Papa oder meine Bezugsperson, dann bekomme ich auch diese Liebe zurück. Und da geschehen eigentlich schon die ersten Verletzungen, weil es ist natürlich nicht so. Es ist eine Illusion und es ist keine Tatsache in der Welt, dass wenn ich Liebe gebe und liebe jemanden, dass ich das Gleiche zurückbekomme. Und auf dieser Illusion leben wir aber eigentlich weiter und denken immer, wenn ich eben nur einfach nett bin und wenn ich jetzt mein Herz öffne und wenn ich Liebe gebe, dann muss der Gegenüber das mir erwidern und es genauso. Aber oft ist ja genau das Gegenteil der Fall. Es kann natürlich sein, dass jemand das spürt und sagt, boah, da bin ich jetzt auch anders drauf und öffne auch mein Herz. Aber es kann auch öfters sein, dass der so in seinem eigenen Film verstrickt ist, in seiner Wut oder in seinen Ängsten, dass er sogar im Gegenteil noch mehr draufhaut. Also es muss so eine Mischung sein, sagt er, aus einer weisen, aus einer klugen Grundhaltung. Und das bedeutet, dass ich dieses Herz öffnen deswegen mache, weil es ich persönlich will. Also weil ich für mich weiß, es tut mir gut, es tut meiner Entwicklung gut und meiner Freude gut und meinem Herzen gut. Aber ich erwarte dabei nichts vom Gegenüber, dass es genauso reagiert oder dankbar ist oder dann besonders liebevoll ist. Ja, also es darf kein Glaube an Magie sein, sondern manchmal berührt man eben den Gegenüber mit seiner Liebe und manchmal ist es aber genau das Gegenteil vielleicht, dass sogar noch mehr Verletzungen stattfinden. Und dann habe ich aber noch größere Übungen. Und da schließt sich eben auch der zweite Punkt schon an, dass ich so eine Weisheit entwickeln muss und erspüren und erahnen muss, dass es eigentlich kein Ich gibt. Und das habe ich in einem anderen Podcast lange erwähnt und er sagt es auch immer wieder, dass man einfach mal reinspüren sollen, gibt es denn dieses Ich? Wo sitzt es denn genau? Und mal wirklich im Körper gucken, wo sitzt dieses Ich? Wer ist dieses Ich? Oder ist es wirklich auch vielleicht nur eine Illusion, wie es im Buddhismus erwähnt wird? Also wer hat denn da Angst? Oder wer hat Angst vor einer Enttäuschung oder vor einer Kritik? Und kann man das vielleicht auch loslassen? Aber das geht jetzt schon wieder in ein ganz anderes Thema rein, in ein tieferes Thema, und von dem her möchte ich erstmal den Podcast an dieser Stelle abschließen und ja, und dir vielleicht viel, viel Erfolg oder schöne Erlebnisse und eine tiefe Freude wünschen beim Üben. Ich kann nur von mir selber sagen, ich habe es teilweise erfahren und finde auch, dass er wirklich recht damit hat, dass es eine ganz angenehme und andere Freude ist, wenn man es mal schafft, in einer schwierigen Situation einfach trotzdem immer wieder im Spüren zu bleiben und das Herz offen zu halten.